Ja, ich werde wahrscheinlich so im Laufe des Wochenendes ein paar Sachen sagen, die ihr vielleicht völlig anders seht, als ich sie sehe und die eventuell auch dem einen oder anderen provozierend vorkommen und ja, wo ihr vielleicht das Gefühl haben werdet, das ist ja sehr übersteigert oder extrem einseitig, das so zu sagen. Und deswegen möchte ich gerne vorher so ein klein bisschen Hintergrund geben darüber, wie ich Heilung sehe und den Heilungsdienst und möchte gerne mal über drei Säulen reden, von denen ich meine, dass gesunder Heilungsdienst in der Gemeinde darauf stehen sollte. Ich werde dann auch nicht mehr auf alle Säulen eingehen, möchte es bloß halt einfach schon mal vorher gesagt haben, damit ihr nicht das Gefühl habt, dass ich jetzt irgendwie ein total abgedrehter Fanatiker bin, wenn ich irgendwelche theologisch einseitigen Aussagen machen werde. Das ist dann bloß irgendwie dazu da, um Punkte rüberzubringen und entspricht nicht immer in der Radikalität unbedingt meiner Meinung. Die erste Säule des Heilungsdienstes möchte ich mal als Glauben bezeichnen. Das heißt, das G. Ich hoffe, ihr könnt das lesen. Als ich angefangen habe, mich mit Heilung zu beschäftigen, das war im November 2004, da habe ich also einen richtig deutlichen Eindruck von Jesus gekriegt, dass ich mich da richtig reinfuchsen sollte, habe ich mir zuerst mal Gedanken darüber gemacht, was möchte ich denn eigentlich an Literatur dazu lesen, jetzt abgesehen von der Bibel, was für Leute will ich kennenlernen und wer könnte mir helfen, in diese übernatürliche Dimension von gerade körperlicher, aber auch seelischer Heilung reinzukommen. Und ich habe eine Weile darüber nachgedacht und gebetet und auch mal so in meinen Bücherschrank geguckt und mit Leuten darüber geredet. Und es sind immer irgendwie so ein paar Namen aufgetaucht von Leuten, gegen denen ich sehr große Vorurteile hatte, theologische. Ein Name, der zum Beispiel immer gefallen ist, ist der von Kenneth Hagin, so ein amerikanischer Prediger aus der Wohlstands- und Heilungsecke. Und irgendwie kamen sehr viele Namen, die alle aus dieser Ecke herauskamen. Und meine theologische Prägung war eigentlich, dass man um die ganze Glaubensbewegung einen ganz großen Bogen zu machen hat, weil die Leute alle einen Schlag schräg haben. Das sind oft Leute, die in weißen Anzügen predigen, die eine goldene Rolex um das Handgelenk haben und noch Goldringe und in Stretch-Limousinen fahren und eben ganz viel darüber reden, wie das einem als Christ immer nur gut gehen darf und wie das man eigentlich keine größeren Krisen hat, dass man idealerweise ziemlich reich sein sollte, dass man auf jeden Fall immer gesund ist und immer Oberwasser hat. Und irgendwie dachte ich mir, Mensch, mit solchen Leuten will ich eigentlich gar nichts zu tun haben, die sind mir total suspekt. Und da habe ich so ein bisschen nachgeforscht und habe dann festgestellt, dass leider irgendwie gerade das die Leute sind, die im Heilungsbereich am allermeisten Erfolge gehabt haben. Und habe mich dann irgendwie selber gefragt, so ja, von wem möchte ich lernen? Von Leuten, die so meinem eigenen theologischen Stallgeruch sehr entsprechen, aber nicht viele Resultate haben? Oder von Menschen, die mich möglicherweise extrem herausfordern werden, aber die unheimlich große Erfolge in dem Bereich haben? Und da habe ich gesagt, okay, ich nehme die Leute, die Erfolg haben, die anderen habe ich auch gelesen, also tatsächlich irgendwie aus jeder theologischen Richtung, wo ich überhaupt Literatur darüber gefunden habe, aber habe mich halt doch irgendwie sehr stark irgendwie auf Glaubensleute konzentriert, habe, glaube ich, fast 30 Bücher von Kenneth Hagin gelesen über körperliche Heilung und bin sehr gesegnet worden dadurch. Es hat mir nicht alles gefallen, also gerade was diese Leute über Finanzen sagen, finde ich also teilweise irgendwie überhaupt ganz schön weit hergeholt. Paulus hat so eine schöne Stelle im Philipperbrief, wie da sagt er, dass sich von der Gottesfurcht hervorragend leben lässt und dann so quasi Pünktchen, 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 wenn man nur genügsam ist. Also es ist schon so, dass Gott seinen Mann ernährt, aber dass man nicht unbedingt davon ausgehen kann, dass man jetzt irgendwie gleich immer richtig reich wird davon. Aber schon natürlich, dass Gott irgendwie dafür sorgt, irgendwie, dass wir über die Runden kommen und nicht in drückender Armut leben. Ich denke, das kann man irgendwie schon voraussetzen. Aber so diese ganze Sache mit den weißen Anzügen und den Goldkettchen und so, das scheint mir nicht ganz Gottes Stil zu sein. Und was ich so gelernt habe in dieser Glaubensrichtung, ist, dass es unheimlich vieles gibt, was Jesus bereits für uns gemacht hat. Und dass es nicht so ist, dass das Gute, das wir gerne mal hätten, dass das immer alles in der Zukunft ist und möglicherweise erst im Himmel da ist, sondern dass Jesus tatsächlich dafür gestorben ist, dass wir hier in dieser Welt bereits gesegnet sein können. Und das war, für mich selber war das ein unheimlicher Augenöffner. Ich hatte immer wieder so Probleme damit, dass ich mich unerfüllt gefühlt habe vom Heiligen Geist und dachte, ich habe nicht genug Freude, ich habe nicht genug Kraft, ich habe nicht genug Frieden und so. Und auf einmal irgendwie lese ich Bibelstellen, die davon reden, dass die Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat, bereits in mir ist. Dass die ganze Liebe Gottes ausgegossen ist durch den Heiligen Geist in mein Herz. Dass nicht mehr ich lebe, sondern Christus in mir lebt, Galater 2,20 und alle solche Stellen. Und es hat echt was mit mir gemacht. Ich habe auf einmal irgendwie gemerkt, dass es zwei Realitäten gibt, nämlich das, was ich empfinde und das, was Gott über mich sagt. Und ich habe mich entschieden, ich möchte das glauben, was Gott über mich sagt. Und auch wenn das manchmal mir total abwegig erschienen ist und das manchmal meilenweit auseinandergeklafft ist, habe ich doch gesagt, ich will nicht irgendwie zuerst dem Glauben schenken, wie ich mich fühle, sondern ich will das glauben, was Jesus über mich meint. Ich hatte einmal ein total tiefes Schlüsselerlebnis da war ich war total weit unten. Es ging mir richtig schlecht und ich habe da in meinem Arbeitszimmer gesessen und war irgendwie den Tränen nah und habe gesagt, mein Jesus, ich habe keinen Bock mehr, ich kann echt dir nicht nachfolgen, ich kriege das nicht hin, für meine Sünde unter die Füße zu kriegen, mir geht's total schlecht, ich höre am besten auf, Pastor zu sein, irgendwie mach nichts mehr mit geistlichem Dienst und was bin ich schon für ein Vorbild. Und habe da also wirklich ein bisschen vom Herrn rumgejammert und ihn gebeten, mir doch wieder Freude zu geben und seinen Heiligen Geist über mich auszuschütten. Und hat Jesus also so deutlich, wie ich es ganz selten mal gehört habe, hat Jesus zu mir gesagt, hey Storch, du wirst niemals mehr Heiligen Geist haben als jetzt in dem Moment. Und das war erst so, das wollte ich nicht hören. Und dann so langsam dämmerte es mir, dass es einfach die Wahrheit ist, dass Gott ja nicht weggegangen ist, dass Jesus trotzdem bei mir ist und dass ganz egal, ob ich es gerade empfinde oder nicht, irgendwie dennoch ja Gottes Geist in mir lebt und ich nicht allein und frustriert in meinem Arbeitszimmer bin, sondern dass Jesus da ist. Und ich habe dann angefangen, Gott dafür zu danken, gesagt, hey, ich fühle mich gerade nicht so, aber ich weiß, dass es stimmt. Und ich glaube, das hat eine halbe Stunde oder sowas gedauert und dann war wieder richtig Freude Gottes da und Friede und Kraft und alles war irgendwie wie weggeblasen. Und das ist irgendwie das, was ich da gelernt habe, dass es durchaus möglich sein kann, dass es zwei Wahrheiten gibt und dass die einander völlig widersprechen können und dass es für mich darum geht, dass Gottes Wahrheit in meinem Leben völlig sichtbar ist und dass ich nicht die Bibel meiner Gemütslage anpassen möchte, sondern dass ich lieber dafür sorgen möchte, dass meine Gemütslage der Bibel angepasst ist. Und in Bezug auf Heilung heißt das, da werde ich gleich noch mehr drauf eingehen, dass ich meine, für das Jesus schon alles getan hat, damit wir geheilt werden können und dass Jesus den Preis schon bezahlt hat. Ich glaube, dass Heilung auch etwas ist, wofür Gott bereits gestorben ist, wofür Jesus gekommen ist und dass es uns tatsächlich immer zur Verfügung steht. Ob wir das jetzt immer gleich mitkriegen oder nicht, aber das ist irgendwie das, was ich glaube. Heilung ist Teil der Erlösung. Es ist ein Gesamtpaket aus Sünde überwinden, in den Himmel kommen, Fülle Gottes haben und körperlicher Heilung. Da bin ich also absolut von überzeugt, irgendwie dass es etwas ist, was Jesus bereits gemacht hat. Ja, und wie das so ist, wenn man in so ein Thema richtig einsteigt, dann kriegt man ja auch manchmal so seine sehr radikalen und einseitigen Phasen. Zum Glück mittlerweile ein bisschen Weisheit dazugelegt und habe dann also in der ganz radikalen Phase nie über Heilung geredet oder gepredigt, weil ich mir dachte, wahrscheinlich wird sich das noch ein paar Mal ändern. Aber jedenfalls irgendwie, wenn man sich da richtig reinsteigert, dann kommt man ganz schnell an den Punkt, dass es doch eigentlich ausreicht, dass man das glaubt. Und wenn man das absolut glaubt, die völlige, unüberstößliche Überzeugung hat, dass wir ja schon geheilt sind in Christi Wunden, wie es im 1. Petrus 2, Vers 24 heißt, dann ist eigentlich die logische Schlussfolgerung, dass man als Christ nicht krank sein kann. Und das bringt einen, wenn man ehrlich mit sich selber ist, in einen gewissen Realitätskonflikt. Und es hat mich immer wieder in Situationen gebracht, die eigentlich für mich selber total unauflösbar waren. Wenn ich zum Beispiel selber krank geworden bin und meistens hat es tatsächlich geklappt, die Krankheiten auch wegzubeten, aber wenn es mal nicht geklappt hat, dann war irgendwie dieses komische Gefühl, habe ich jetzt nicht genug geglaubt. Oder wenn ich mit jemand anderem gebetet habe und mal hat es geklappt und mal hat es nicht geklappt, was mache ich dann mit den Leuten, wo das nicht geklappt hat? Und jetzt ist ja irgendwie das Problem, wenn man über Heilung redet, dass man immer eine Erklärung auch braucht dafür, wenn etwas nicht funktioniert. Man muss irgendwie den Druck aus der Sache rausnehmen und einen Schuldigen finden. Und wenn Gott schon mal aus dem Schneider ist, weil Gott ja schon alles gemacht hat, und wir nicht mehr sagen können, ja, ist vielleicht irgendwie Gottes Wille, dass du krank bist, der Herr möchte dir irgendetwas zeigen oder was man da halt manchmal auch so sagt, dann bleiben ja theoretisch eigentlich nur noch zwei potenzielle Schuldige übrig. Nämlich entweder der Beter oder der, der krank ist. Und ich vermute mal, dass ihr aus der Praxis das auch kennt, dass es Situationen gibt, wo mal der eine und mal der andere beschuldigt wird. Dann betest du mit jemandem, der wird nicht geheilt, und wenn du sehr von dir überzeugt bist, dann sagst du nachher möglicherweise sowas fürchterlich Dummes wie, ja, du hast einfach nicht genug geglaubt. Oder aber, es ist noch Sünde in deinem Leben. Und das Gemeine ist ja, wenn du richtig tief nachbohrst, du findest immer was. Also du findest hundertprozentig eine Sünde, die der Kranke noch hat, und du findest auch hundertprozentig irgendein Indiz dafür, dass mit seinem Glauben etwas nicht stimmt, und es ist immer ohne weiteres möglich, jede Menge Schuld noch auf den Kranken zu laden. Aber wir wissen auch, dass das völlig kontraproduktiv ist und dass sich keiner besser fühlt, wenn er nach einem fehlgeschlagenen Heilungsgebet nach Hause geht und noch das Gefühl hat, dass er eigentlich ja selber schuld ist. Also das ist ein seelsorgerlicher Rat, den ich euch da geben möchte. Bitte macht das also niemals mit dem Kranken. Also ladet nicht noch irgendwie was Schlimmes auf den drauf, indem er ihm sagt, dass er eigentlich sowieso nicht genug glaubt und sowieso meilenweit von Gott entfernt ist und versteckte Sünde und wer weiß was hat. Also schon schlimm genug, wenn man krank ist, aber wenn man danach irgendwie noch mit einer religiösen Psychose nach Hause geht, dann ist keinem damit geholfen. Ja, dann das andersrum ist halt, dass man sich denkt, ja, wenn Jesus jetzt hier wäre und er hätte für den Kranken gebetet, dann wäre der Kranke hundertprozentig geheilt worden. Und das heißt, irgendwas habe ich falsch gemacht. Und dann fängst du an, bei dir zu gucken. Und du gehst so deine letzte Woche durch und guckst, ob da irgendwie Sünde gewesen ist. Findest du natürlich nichts, weil als gute Christen in einer Woche da passiert einem sowas ja nicht. Also gehst dann den Glauben durch und fragst dich so, ja, habe ich jetzt wirklich genug geglaubt oder habe ich nicht genug geglaubt? Und irgendwie ist es genau wie bei dem Kranken, du wirst was finden. Du wirst entweder Sünde finden bei dir oder du wirst irgendwelche falschen Motivationen finden oder was auch immer. Du wirst immer irgendetwas finden, was bei dir selber falsch ist. Und im schlimmsten Falle führt das dazu, dass du irgendwann gar nicht mehr für Kranke betest, weil du jedes Mal, wenn ein Misserfolg kommt, dann wieder das Gefühl hast, dass du der schlechteste Christ überhaupt bist und kein bisschen Glauben hast und also sowieso eine totale Vollhupe bist. Und das willst du nicht mit dir machen lassen, deswegen hörst du vielleicht sogar auf, für Kranke zu beten irgendwann. Ja, und das ist genauso schlecht. Und ich habe da eine Weile drüber nachgedacht, was denn möglicherweise der Ausweg aus dieser ganzen Sache ist. Und dann bin ich auf eure Stammväter gestoßen hier bei Vineyard, nämlich auf John Wimber und eine Theologie, die er übernommen hat von George Eldon Ladd. Kennt ihn jemand? Ja gut, ist ja euer Erbe, ne? Also ihr kennt John Wimber und ihr kennt George Eldon Ladd. Und dieser Ladd hat ein bahnbrechendes Buch geschrieben, irgendwann in den 60ern. Leider nicht auf Deutsch übersetzt worden, aber es hieße irgendetwas mit der Gegenwart von Dingen, die eigentlich sehr zukünftig sind und noch kommen. Und er hat über das... Bitte? Klasse, ne? Vielleicht übersetze ich es auch mal, aber da den keiner kennt in Deutschland, würde ich wahrscheinlich keine Bücher von ihm verkaufen, deswegen übersetze ich es nicht. Und dieser Ladd hat halt geredet über das Reich Gottes. Und er hat das eigentlich sehr pointiert auf den Punkt gebracht und sagte, das Reich Gottes ist etwas, das kommt noch, es wird erst im Himmel richtig da, Himmel, es wird erst, ja, ich meine, das ist jetzt für euch, die euch immer schon gefragt hat, wie es im Himmel aussehen wird. So. Es wird im Himmel vollkommen da sein, aber es wirft quasi schon so seine Schatten voraus in unsere Welt. Und das Reich Gottes ist hier noch nicht hundertprozentig da, aber wir können hier schon erleben, was das Reich Gottes an Auswirkungen hat. Im Hebräerbrief heißt es ja irgendwie vor, ist die Rede von Leuten, die Kräfte der zukünftigen Welt geschmeckt haben. Und das ist im Grunde genommen das, worüber Led hier redet. Nämlich, dass wir hier schon etwas von dem erleben können, was hundertprozentig völlig erst nach unserem Tod da ist, wenn wir in der Herrlichkeit Gottes sind. Und wie es in der Herrlichkeit Gottes aussieht, darüber reden die letzten Kapitel in der Offenbarung. Und es ist ganz deutlich, es wird keine Krankheit geben, es wird kein Tod mehr geben, es wird kein Schmerz und kein Geschrei geben, es wird keinen Streit geben, es wird diese ganzen fiesen Sachen nicht geben, es gibt keinen fiesen Schnee mehr beim Autofahren. Und diese ganzen Sachen werden im Himmel nicht mehr sein. Der Himmel ist so ein bisschen wie Stendhal, nur noch schöner. Und wir können hier schon etwas vom Himmel erleben. Und das ist auch der Job, den wir haben. Jesus hat uns beigebracht, wir sollen beten, komme dein Reich, geschehe dein Wille, wie im Himmel, so auf Erden. Und das ist ja nicht nur ein Gebet, das wir sprechen, sondern das ist der Basisauftrag, den Gott der Gemeinde gegeben hat. Wir sollen dafür sorgen, dass der Himmel hier auf dieser Welt anbricht. Aber die große Lehre ist eben auch, der Himmel bricht zwar an und wir können jetzt schon etwas davon haben, aber er ist nicht hundertprozentig da. Also hier ist nicht der Himmel. Egal wie viele Kranke wir heilen, es wird immer wieder Kranke geben. Auch wenn wir selber geheilt sind, heißt das, dass möglicherweise wir trotzdem nochmal krank sein werden. Kaum einer schafft es, ohne Krankheit und ohne auf irgendeine Weise ermordet zu werden, in den Himmel zu kommen, sondern meistens ist halt doch noch eine Krankheit nötig, um uns zu entleiben. Und es ist einfach nicht hundertprozentig so, dass wir ganz im Himmel leben. Und das hilft mir extrem, wenn ich erklären muss, warum es mal klappt und mal nicht. Es kann nämlich sein, dass ich keinen blassen Schimmer davon habe, warum etwas nicht funktioniert. Es kann sein, irgendwie, dass ich keine Ahnung habe, warum 20 Leute von einer Krankheit geheilt werden und einer nicht. Aber ich muss dann auch nicht den Fehler unbedingt bei mir suchen, ich muss ihn auch nicht bei Gott suchen, ich muss ihn nicht beim Kranken suchen, sondern ich kann auch ganz entspannt sagen, ich habe keine Ahnung und wahrscheinlich liegt es einfach nur daran, dass hier einfach nicht der Himmel ist. Dass hier einfach Sachen laufen, aber wir haben keine hundertprozentige Garantie dafür, dass es jedes Mal klappt, weil hier wirft bloß irgendwie erstmal der Himmel seine Schatten voraus, aber wir sind noch nicht hundertprozentig drin. Und das hilft mir ungemein, weil es echt Druck wegnimmt. Wirklich Druck rausnimmt. Und auch ich als Lehrer, ich habe mich echt super viel mit Heilung beschäftigt. Und ganz ehrlich, in den meisten Fällen weiß ich nicht, warum es klappt oder warum es nicht klappt. Ich habe alles durchgespielt, was es da an Möglichkeiten gibt, alles, was man in der Literatur findet. Und ich kann echt sagen, ich habe keinen wirklichen Schlüssel dafür und ich kann nicht hundertprozentig sagen, woran es liegt oder woran es nicht liegt. So eine Geschichte, die ich immer gerne erzähle, ich habe mal im Gottesdienst für ein junges Mädchen gebetet, ich war gerade auf dem Weg zur Bühne, hatte den Kopf schon voll in der Predigt und sie sagt, hey, kannst du mal eben für mich beten? Ich habe irgendwie so einen steifen Hals, mir schon seit ein paar Monaten irgendwie konnte, also ich auch wirklich nur noch so bewegen, kriegte starke Schmerzmittel und der Arzt wusste echt nicht genau, was es ist, aber es war unmöglich, so ihren Hals zu bewegen. Und ich war, wie gesagt, schon in der Predigt, ich hatte überhaupt keinen Glauben, ich hatte keinen Kopf, gar nichts irgendwie dafür und habe dann einfach irgendwie ganz pflichtschuldig, weil ich der Pastor bin, Hand aufgelegt, kurz für sie gebetet und dann rauf auf die Bühne gepredigt. Komm runter, sehe sie, leg mir mein Sprüchlein zurecht, warum es nicht immer funktioniert, wenn wir für Heilung beten. Und da strahlt sie mich irgendwie an, von einem Ohr zum anderen und sagt, boah, das erste Mal, dass ich das an mir selber erlebt habe und guck mal, was ich alles machen kann und irgendwie der Hals mich total perfekt. Und ich so, ja klar, haben wir auch für gebetet. Und kurz drauf kommt dann eine andere Frau an und hat mörderische Rückenschmerzen und ich denke, ja, Halleluja, das hat gerade schon geklappt und jetzt tschakka tschakka, das kriegen wir hin. Und bin voller Glauben dafür, weil ich ja gerade schon eine Heilung erlebt habe und konnte mich sogar noch vorbereiten auf dem Weg in den Nebenraum, ein bisschen in Sprachen gebetet, mir Heilungsstellen aufgesagt und komme also echt voller Motivation dahin, irgendwie bete für sie, nehme die Hand runter und bin total voller Erwartung und ist weg. Und sie so, oh nee, ist schlimmer geworden. Ich so, Mist. Dachte dann an die Stelle, wo Jesus für den Blinden auch zweimal gebetet hat und dann nochmal irgendwie Hand drauf und wir nochmal alles gemacht, was ich weiß. Dann auch noch ein bisschen Sprachen gebetet und Teufel ausgetrieben und was nicht alles. Und wieder nichts passiert. Nochmal dafür gebetet und dann hatte ich auch keinen Bock mehr und sie auch nicht, aber der Schmerz ist nicht weggegangen. Also in dem einen Fall kein Glaube und gar nichts und in dem anderen Fall total viel Glauben und es ist ja nichts passiert. Also man kann es wirklich nicht hundertprozentig sagen. Einfach ausprobieren. Und das Dritte ist, ja, man muss ja jetzt auch irgendwas mit den Kranken machen, die man nicht geheilt kriegt. Und das nenne ich mal Barmherzigkeit. B, Barmherzigkeit. Ich finde es dann ganz schön unprofessionell, die Leute einfach stehen zu lassen und gar nichts weiter mit ihnen zu machen. Und Barmherzigkeit ist für mich, dass wir als Gemeinde die Möglichkeit haben, bei allem Glauben, den wir haben und aller Liebe zum Übernatürlichen, trotzdem Kranke zu pflegen und zu begleiten. Und wenn es eine schlimme Krankheit ist, die irgendwann tödlich ausgeht, dann auch gerne irgendwie bis in die letzten Stunden bei ihnen zu sein und sie einfach in Liebe durchzutragen. Und ich meine, dass eigentlich bei allem Heilungsglaube, den ich auch habe, eine Gemeinde, in der kein Ort ist für Kranke, die chronisch krank sind und krank bleiben, eigentlich so den Boden des Evangeliums schon verlassen hat. Also es ist unjesusmäßig, wenn man in unseren Gemeinden nicht krank sein kann, weil irgend so ein übersteigerter Heilungsglaube oder sowas da ist, der Kranke raustreibt, das geht gar nicht. Ich hatte da vor Jahren mal so eine, ich weiß gar nicht, ob es eine Vision oder ein Traum gewesen ist. Ich habe beides irgendwie total selten. Aber da habe ich jedenfalls was gesehen. Das hat sich also bis auf den heutigen Tag auch richtig eingebrannt bei mir. Und zwar war das so eine Gemeinde, die hat für einen Kranken gebetet. Das wusste ich irgendwie, dass sie das machen. Und alle irgendwie so mit Arme oben und Lobpreis gemacht und richtig gebetet und sich ins Zeug gelegt. Und irgendwie wusste ich, dass an dem Bild irgendwas nicht gestimmt hat. Und dann war das wie so eine Kamerafahrt in den Nebenraum. Und im Nebenraum lag der Kranke alleine in einem Bett und ist in der Nacht gestorben. Und ich dachte, Mann, das ist so unjesusmäßig. Das ist so unjesusmäßig, wenn wir nur irgendwie dafür beten, aber keiner dann die Traute hat, bei dem Kranken zu sein und seine Hand zu halten, wenn er rübergeht. Oder anderweitig bei ihm zu sein, keine Ahnung, zu kochen, zu spülen, irgendwas halt für ihn zu machen. Also es ist unjesusmäßig, wenn es uns nur darum geht, das Übernatürliche zu erleben und nur die Wunder zu sehen, aber nicht damit klarzukommen, wenn jemand nicht geheilt wird. Und das Traurige ist jetzt, dass ich eigentlich so die christliche Szene immer als so in extreme Lager aufgeteilt erlebe. Ich kenne Gemeinden, die sind ganz stark hier und die beten für Kranke und die legen sich richtig ins Zeug und die haben unheimliche Erfolge damit. Aber es ist für Kranke auf Dauer nicht möglich, da drin zu bleiben, weil keine Antwort da ist für Leute, die es nicht schaffen, geheilt zu werden. Und komischerweise, ganz oft ist das so, dass also einfach nur eine Äußerlichkeit, aber dass Gemeinden, die ganz stark für Heilung glauben, dass es da zum Beispiel keine Rollstuhlrampen gibt. Was eigentlich blöd ist. Und du siehst auch eigentlich kaum Rollstuhlfahrer da und das nicht irgendwie, weil alle sofort aufstehen, sondern weil sie sich auch irgendwann nicht mehr wohlfühlen, da zu sein, wenn es die ganze Zeit nur darum geht, dass man als Christ unbedingt geheilt sein soll. Und auf der anderen Seite gibt es dann Gemeinden, die sind unheimlich stark in dieser sozialen Variante des Evangeliums und da ist jeder zweite Krankenschwester oder man unterhält vielleicht sogar eigene Krankenhäuser. Seid ihr Krankenschwestern? Okay. Schon ertappt. Aber es ist wenig Glauben für Heilung da. Und mein Traum wäre eigentlich, dass wir Gemeinden haben, wo beides gleichermaßen ist. Also wo man richtig ganzheitlich da dran geht, wo man, weiß ich, Krankenhäuser baut und trotzdem für Kranke betet, wo man ganz normale medizinische Berufe ausübt und trotzdem an Heilung glaubt und wo es nicht so eine Ausspielerei ist, dass man nicht irgendwie sich entscheiden muss für das eine oder gegen das andere, sondern dass es möglich ist, beides zu haben. Gibt's wahrscheinlich auch, aber wenn, dann ist es noch sehr, sehr selten. Aber es wäre auf jeden Fall mal eine Vision, für dass wir es als Leib Christi mal schaffen, über diese ganzen komischen Gegensätze wegzukommen und dass es möglich ist, in beide Richtungen zu investieren und Jesus auf beide Weisen der Welt und natürlich auch mit dem Kranken zu zeigen. Ich muss sagen, hier von Barmherzigkeit habe ich viel aus der katholischen Richtung gezogen. Also von der Theologie her bin ich eigentlich dem Katholizismus sehr weit entfernt, aber da ist so viel, was an Barmherzigkeit und Liebe und sowas da ist und dann eifrigem sich kümmern um Kranke, all das ist echt der Wahnsinn. Ich habe letztes Jahr die Biografie von Mutter Teresa gelesen und war so echt total beeindruckt von dem Dienst, den sie da gehabt hat, wobei für sie ganz klar war, Gott heilt keine Leute mehr und das fand ich natürlich dann auch irgendwie schon wieder total daneben, aber so wie aufopfernd sie sich um diese Menschen gekümmert hat, also war mir wirklich ein richtig großes Vorbild. Muss gestehen, dass ich da auch eher so auf dieser Seite bin und dass mir das so mit Liebe und Barmherzigkeit auch nicht unbedingt leicht fällt. Also so eine Sache, wo ich noch sehr dafür bete, dass Jesus meinen Charakter da verändert. Aber ich bin eigentlich auch wie so jemand, ich möchte gerne die schnellen Erfolge haben. Ich möchte sehen, dass Gott übernatürlich eingreift. Aber so das richtig Menschen zu begleiten, das fällt mir nach wie vor sehr schwer. Und ich hoffe, dass Jesus da auch noch das eine oder andere an meinem Herzen ändert. Ja, bis dahin irgendwelche Fragen dazu? Storch hieß drei Säulen. Ja, sollen wir 5 Minuten Pause machen oder geht's weiter? Okay.